Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Unsere heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich nur mit einem Thema, nämlich mit dem Thema Plastikmüll und das aus ganz aktuellem Anlass. Jeder nämlich, der seit Montag Nachrichten gehört hat, hat vermutlich erstmals von der südkoreanischen Stadt Busan gehört. In dieser Stadt wurde bis zum Sonntag in einer mittlerweile schon fünften Runde über ein weltweites Abkommen verhandelt, das ein Regelwerk zur Bewältigung des Aufkommens an Plastik bzw. Plastikmüll entwickeln sollte. Im März des Jahres 2022 hatte die Umweltversammlung der Vereinten Nationen, die UNEA, den Start von Verhandlungen für ein solches Abkommen beschlossen. In fünf Verhandlungsrunden sollte das Intergovernmental Negotiation Committee, also das zwischenstaatliche Verhandlungskomitee, einen entsprechenden Vertragsentwurf ausarbeiten, der dann in der letzten Runde Ende November 2024 im südkoreanischen Busan zur Abstimmung gestellt werden sollte. Nun, wir wissen, diese Bemühungen sind jedenfalls vorerst einmal gescheitert. Und einer der wichtigsten Gründe dafür bestand darin, dass eine große Mehrheit von Staaten, nämlich mehr als 100, ein Abkommen erreichen wollte, das tatsächlich in der Lage ist, die Welt Schritt für Schritt vom Kunststoffmüll zu befreien und dafür Maßnahmen ergriffen werden sollten, die sich auf den gesamten Lebenszyklus von Plastik beziehen. Andere, insbesondere die erdölproduzierenden Staaten wie Russland, Iran, Indien, China, Saudi-Arabien, wollten einem Abkommen nur zustimmen, wenn es keine Vorgaben zur Plastikproduktion enthielte. Denn das eigentliche Problem, so ist deren Argumentation, sei die Verschmutzung durch den Müll, nicht das Plastik als solches. Verhandelt werden muss also nun erst einmal in der nächsten Runde in einem Jahr weiter. Ich habe diesen Anlass genommen, um einmal die Faktengrundlage zu dieser Aufgabe im Großen und Ganzen zu beschreiben. In vielen Detailfragen gibt es zu diesem Problem allerdings noch keine Antworten. Das wird deutlich, wenn man sich die jüngsten Forschungsberichte anschaut, die ich mir einmal durchgeschaut habe. Man weiß ungefähr, wie viel Plastik jährlich produziert wird. Nach Angaben des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung werden zurzeit jährlich rund 460 Millionen Tonnen Plastik produziert. Seit den 50er Jahren, als die Produktion begann, sind wohl insgesamt 9.200 Millionen Tonnen, anders gesagt 9,2 Milliarden Tonnen Kunststoff produziert worden. Davon sind noch etwa 2.900 Millionen Tonnen in Gebrauch. 5.300 Millionen Tonnen landeten auf Mülldeponien und 1.000 Millionen Tonnen wurden verbrannt. Wenn man sich diese Zahlen anhört, dann klingt das zunächst einmal einigermaßen vertrauenerweckend. Aber man geht auch davon aus, dass von dieser Gesamtmenge zwischen 1.750 und 2.500 Millionen Tonnen ungeplant in die Umwelt gelangen bzw. gelangen können, weil sie nämlich keiner Regulierung unterliegen. Das ist aber nur die eine Seite des Unbekannten. Man weiß nämlich auch nicht, wie sich diese riesengroße Menge chemisch zusammensetzt. Denn der Begriff Plastik ist sowohl im Hinblick auf das Gefahrenpotenzial als auch im Hinblick auf die Wirkungsketten unspezifisch. Man weiß wohl, dass in dieser gesamten Plastikmenge rund 640 Millionen Tonnen additive Chemikalien enthalten sind, die zum Beispiel als Weichmacher, als UV-Hemmer oder als assoziierte Hilfsstoffe bei der Produktion beigefügt worden sind, um eine bessere Behandlung zu ermöglichen. Aber die Anzahl der Chemikalien, also nicht das Gewicht, sondern die Anzahl der Chemikalien, beträgt rund 16.000. Und bei 4.200 von ihnen weiß man, dass sie in der Umwelt langlebig sind, sich in Lebewesen anreichern, für über weite Strecken transportiert werden oder gefährlich, also insgesamt gesagt besorgniserregend sind. Und für rund 16.000 Chemikalien liegen einfach keine toxikologischen Daten vor, um das abschließend beurteilen zu können. Hinzu kommt, dass die bisherigen Forschungen sich in allererster Linie mit den Einflüssen von Plastik und assoziierten Chemikalien auf die Umweltverschmutzung befassen. Nur ein kleiner Teil hat sich mit den Auswirkungen auf das Klima und noch viel weniger auf die Auswirkungen auf die Biodiversität befasst. Das Helmholtz-Forschungszentrum hat dafür mehr als 19.000 Studien ausgewertet und davon waren fast 17.500 der Umweltverschmutzung gewidmet. Aber nur knapp 1.300 dem Klima und nur 650 der Biodiversität. Man weiß deswegen auch viel zu wenig darüber, wie Plastik die Kreisläufe im Meer beeinflusst. Oder die Albedo verändert, also die Reflexion der Sonneneinstrahlung von der Erdoberfläche. Und auch gibt es große Lücken beim Wissen um die Wirkungen von Nanoplastikpartikeln, also den Partikeln, die nur 1 bis 1000 Nanometer groß sind und damit noch kleiner als die oft zitierten Mikroplastikteilchen, die kleiner als 5 mm sind. Einfach, weil die Untersuchungen dafür bisher zu aufwendig waren oder aber zu teuer. Übrigens weiß man auch noch gar nicht sicher, ob und wie schnell Kunststoffe in der Umwelt abgebaut werden. Hinzu kommt, dass das Recycling unverändert nur geringe Mengen des produzierten Plastiks erfasst. 9% beträgt die weltweite Recyclingquote und 12% der Verbrennungsanteil. Die übrigen 79% werden deponiert oder gelangen irgendwie sonst in die Umwelt. So wichtig Recycling auch ist, immer wieder warnen Forscherinnen und Forscher davor, sich in der Diskussion um Kunststoffmüll zu stark auf das Einsammeln des Abfalls und dessen Wiederverwendung zu konzentrieren. Allein durch Maßnahmen an diesen Punkten ist des Problems nicht Herr zu werden. Ohne den Blick auf den gesamten Lebenszyklus und Produktionsgrenzen sind Initiativen, den Müll zu beseitigen, letztlich eine Sisyphos-Arbeit. Man fängt immer wieder von vorne an. Das Problem des unzureichenden Recyclings gäbe es nicht, wenn dieser Schritt von Beginn an mitgedacht würde. Forschungsgruppen weltweit arbeiten daher an neuen Kunststoffen, die bereits so entworfen werden, dass sie sich am Ende ihrer Gebrauchszeit relativ einfach wiederverwerten lassen. Also reicht eine Beschränkung auf die Frage des Müllproblems keinesfalls aus, um dem Gesamtproblem weltweit Herr werden zu können. Fehlt verlässliches Fachwissen, blühen Spekulationen und Märchen über die Zusammenhänge. Um dem so weit wie möglich entgegenzuwirken, hat das Helmholtz-Zentrum Hereon jetzt ein Update ihres Webquiz Plastic Mythbuster erstellt, mit dem häufige Behauptungen rund um Plastik und Mikroplastik einem Faktencheck unterzogen werden können. Eingefügt in dieses Quiz wurden, ganz aktuell, zwei neue Aussagen, die in der Vergangenheit besonders an Relevanz gewonnen haben, die Wissenschaft beschäftigen und auch spezifische Herausforderungen stellen. Erstens, ob Reinigungsmethoden für die Ozeane ein wirksames Mittel sind, um Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Und zweitens, ob Mikroorganismen Plastik abbauen und so die Verschmutzung beseitigen können. Dieses Quiz ist über das Internet unter der Bezeichnung Plastic Mythbuster zu finden. Insgesamt gesehen ist die Situation unbefriedigend. Es geht jetzt erst einmal ohne Abkommen weiter, die Produktion wird weiter nicht begrenzt und das Abfallvolumen steigt. Die Prognosen über das, was in Zukunft zu erwarten ist, halte ich jedenfalls für beängstigend. Nach Schätzungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird sich, wenn nichts passiert, bis zum Jahre 2060 die Plastikproduktion verdreifachen gegenüber dem heutigen Wert. Das heißt, wir sind dann bei mehr als einer Milliarde Tonnen pro Jahr.